Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich mache das noch einmal. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie schön, ihr seid da. Es ist nicht wunderschön. Ich glaube, Fabian hat wirklich eine super Einleitung gemacht. Also er hat es mir aus dem Herz gesprochen mit dem Schnee. Und eins vorweg, ich hatte weiße Weihnachten gehabt. Es war gut, es war schön. Am nächsten Tag war es dreckig. So. Ja, heute haben wir unseren zweiten Teil mitten in unserer, ja, sag ich mal, Serie oder auch unserem Projekt live, in dem, was wir machen wollen. Ich erkläre es jetzt nicht nochmal von vorne, was all das bedeutet. Aber heute Nachmittag werdet ihr auf jeden Fall nochmal ein ganz großes Stück, einen nächsten Schritt darin machen, mit dem wir dann starten möchten. Heute haben wir ein Thema, warum lässt Gott das zu? Und um es gleich vorwegzunehmen, es ist wirklich ein intensives Thema, es ist ein schweres Thema, es ist eine Pille, die gar nicht so leicht runtergeht, weil auch wir, auch so, ich sage auch mal so die alten Hasen im Glauben, müssen immer wieder an diesen Punkt kommen, wo wir selbst fragen, warum lässt Gott das eigentlich zu? Bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich euch nochmal bitten, einmal mit mir aufzustehen, deinen Nachbarn nochmal zu zwicken, ihm zu sagen, es geht los. Und dann... dann möchte ich, wenn ihr so lange auch schon steht, möchte ich noch kurz beten und dann dürfen wir uns setzen. Vater, ich danke dir einfach dafür, für diesen Morgen, für diesen Tag, Herr. Ich danke dir, dass es geschneit hat, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der alles sieht, der alles erkannt hat, der uns heute Morgen sieht und dass du jeden Einzelnen hier siehst, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du heute in unser Herz hineinsprichst, Herr. Dass du uns abholst, wo wir stehen, Herr, ob es Not sind, ob es gut geht. Du bist heute Morgen da und das wollen wir ausrufen über dein Wort, über all das, Jesus, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du dein Werk hier vollbringst und dass du uns schüttelst und unser Herz wirklich aufrüttelst, Herr, für das, was du heute Morgen hast. Und alle zusammen sagen, Amen, Amen. Ihr dürft euch setzen. Warum lässt Gott das zu? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ist es ja so, wenn man dann so 21.45 Uhr einschaltet, heute Journal kommt mit Gundula Gause und Klaus Kleber, dann kommt erstmal so die Politik und da ist so die erste Frage, warum lässt Gott das zu? Schulz ist raus. Und dann geht es dann so weiter und manchmal kommen dann so Tragödien, da kommen Naturkatastrophen, Wirbelstürme, Tsunamiwellen, so Flugzeugabstürze, Amokläufe, Selbstmordattentate und Familiendramen. Und wir gucken das manchmal an und ich merke selber so dabei, wenn man das anschaut, dann ist das so entfernt. Dann ist es auch, ja, es ist irgendwo anders. Und selbst die, es sieht man manchmal so auch, wenn es dann so heftige Sachen sind, dass die dann Moderatoren sagen so, ja, wie sollen wir jetzt das Thema wechseln? So, und jetzt müssen wir halt weitermachen. Aber es sind so schwere Pillen, die passieren. Es sind schwere Tatsachen, Tragödien, die passieren und wir fragen tatsächlich, wirklich, warum lässt das Gott zu? Und ich möchte mit euch in dieses Thema einsteigen. Und ich möchte mit euch so ein paar verschiedene Arten von Tragödien anschauen und da mal richtig tief reingehen. Also es ist wirklich schwer und auch mir ist es wirklich schwer gefallen, damit rumzulaufen, weil ich gedacht habe, boah, das ist echt, wow. Das ist ein richtiger Bauklotz, an dem man nachdenken muss. Einerseits ist das ja recht einfach, finde ich. Wenn das so global ist, irgendwo stattfindet, dann ist das so entfernt, dann macht man so, schwer. Aber was ist, wenn es plötzlich unser privates Leben eingreift? Was ist, wenn in unserer Familie schwere Tragödien passieren? Was ist, wenn wir plötzlich selber damit konfrontiert sind und dann selber plötzlich merken, ich hätte nie gedacht, dass das passiert, aber jetzt ist bei uns in der Familie ist das eingetreten. Was ist, wenn wir plötzlich damit drin sind und wir sind in dieser Tragödie drin und dann kommt natürlich die Frage, warum lässt Gott das zu? Und das ist Leid, was da zusammenkommt und das ist, manchmal ist das ja, Schicksal schwer, weil es Menschenbindungen auseinanderreißt, weil es Dinge unheil macht, weil der Schnee dann plötzlich hässlich wird, weil es dann anfängt, unsicher zu werden und wir kommen in so eine Atmosphäre rein, wo wir merken, warum lässt Gott das zu? Und genau da möchte ich euch mal mitnehmen. Ich möchte euch mal so ein bisschen schockieren mit ein, zwei Geschichten. Eine Bauernfamilie hofft, dass der Hof der Familie erhalten bleiben kann und der Sohn eines Tages die Verantwortung für den Bauernhof übernehmen wird. Doch ein tragischer Unfall reißt ihn aus dem Leben und zerstört die Hoffnung dieser Familie. Geschichte 2. Krebs greift mitten in eine glückliche Familie. Von einem Tag auf den anderen ist die Mutter mit der Diagnose Krebs konfrontiert. Die ganze Familie hofft, dass durch eine Operation, durch die Therapie das Leben der Mutter gerettet werden kann. Doch als am Ende der Krebs siegt und der Vater mit den Kindern am Grab steht und der geliebten Frau und Mutter Abschied nimmt, kann niemand Familie in diesem Moment an dieses traditionelle Bild von einem lieben Gott, von einem lieben Gott klar machen. Wenn wir da drin sind, in dieser Dings, wie können wir dann und wie respektlos ist das, wenn man sagt, Gott hat dich trotzdem lieb. Und wenn du da drin bist, emotional eingebunden bist und in diesen Abgrund reinschaust, wie können wir noch daran glauben, dass Gott ein liebender Gott ist? Ihr merkt schon, das geht tief und heute kommen noch ein paar Sachen. Aber was ist, vielleicht sagen wir, okay, das ist Krankheit, das ist Zufall, das ist Schicksal. Aber was ist, wenn Tragödien passieren total absichtlich, total willentlich? Ich möchte euch mal das nächste vorlesen und ein Zeitungsbericht. Vater erschießt einjähriges Kind. Bei einem Familiendrama hat ein 33 Jahre alter Familienvater seinen eigenen Sohn getötet. Nach vorläufigen Erkenntnissen hat der Ehemann wohl die Schüsse selbst abgegeben, sagte der Staatsanwalt am Montag. Der von seiner Familie getrennt lebende Mann hat außerdem seiner Ehefrau und sich selbst in den Kopf geschossen. Geschehnisse dieser Art sind viel, viel schwerer zu verdauen. Stellen wir uns mal vor, das ist noch willentlich passiert. Was sagen wir den Hinterbliebenen? Wie schwer ist es da, in die Seelsorge zu gehen, um dort irgendwie ansatzweise Heilung hineinzubringen, irgendwie ansatzweise Trost hineinzubringen, irgendwo einen Halt zu geben? Da ist es nicht einfach getan mit, naja, Gott liebt dich trotzdem. Nein, da ist die Frage auf dem Tablett serviert, warum lässt Gott so eine Ungerechtigkeit zu? Und gerade solche persönlichen Dimensionen, wenn die uns erreichen, wenn das auch uns betrifft, bringt uns in Atmosphären, wo wir wirklich fragen und zweifeln und sagen, warum lässt Gott das zu? Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten Gott gar nicht. Was würde sich denn dafür ein Abgrund aufmachen vor uns? Kein Halt, keine Hoffnung, nichts. Das Leid und Leid und Leid. Ihr merkt, das ist ein sehr sensibles Thema, weil es uns angreift, weil es auch uns betrifft. Und das Schlimme ist, finde ich da in der ganzen Sache, es gibt nichts, was wir dagegen tun können. Es gibt nichts, was du in dem Moment tun kannst, um dagegen zu gehen und sagen, ich verhindere es. Nein, die Dinge passieren. Und ich erinnere mich noch gut, wo dieses Amokschießen war in Amerika. Und dann ging das durch die Medien und die große Frage wurde debattiert, weil dort war auch eine Christin betroffen, die dort erschossen wurde, wo dann groß debattiert wurde, warum lässt Gott das zu? Und eine Senatorin hat dann gesagt, naja, wir verbannen Gott aus unseren Schulen, wir verbannen Gott aus unserer Gesellschaft und wenn es dann passiert, dann fragen wir, warum lässt Gott das zu? Die Frage, warum lässt Gott das zu, verbindet sich mit dem Gedanken, falls es überhaupt einen Gott gibt, kann er unmöglich ein Guter sein. Ja, von dem Standpunkt nachvollziehbar. Ein lieber Gott im Himmel kann unmöglich so viel unnötiges Leid von unschuldigen Menschen zulassen. Diese Gedanken provozieren weitere Überlegungen. Könnte es sein, dass vielleicht Gott böse und gut zugleich ist? Oder ist es vielleicht doch so, dass es Gott gar nicht gibt? Leben wir vielleicht in einem zufällig entstandenem Universum, wo es Schicksalsschläge gibt, wo es erstaunliche Zufälle wie Evolution gibt, wo Zufälle wie Katastrophen und Tod kommen? Faszinierend finde ich das. Wir saßen, meine Frau und ich, letzte Woche saßen wir da und hat eine Zahnärztin irgendwie gesagt, die haben da an den Menschen halt angeschaut und dann sagt die Zahnärztin, die da durch das Studium geht, die gehen erstmal durch die Allgemeinmedizin durch und sagt, das war schon erstaunlich so. Der Körper, so jedes Organ hat seinen Platz und ich so, wenn einer von Zufall reden. Lol. Nehmen wir mal. Ja, es ist gut, dass wir Gott haben, ne? Ja. Ich möchte euch noch tiefer gehen in die, in, Und zwar, jeder kennt es, es ist unangenehm und das durchzulesen, es ist so schwer. Hiob. Habt ihr schon mal ein Kind gesehen, was Hiob heißt? Also, schon in den Zeiten des Alten Testaments wurden solche Fragen gestellt. Die Bibel widmet sich diesem Thema im ganzen Buch, Hiob. Und dort geht Hiob durch und stellt diese ganzen unbequemen Fragen. So, was passiert mit Hiob? Der unschuldige Hiob verliert durch schwere Schicksalsschläge seinen Besitz, seine Kinder und schließlich seine Gesundheit. Und jetzt möchte ich mit euch in Hiob 2 reingehen. Ihr müsst nicht aufschlagen, ihr kriegt das alles noch per Mail durch, weil sonst sind wir heute noch ein bisschen länger dran. Die Not ist so schlimm, dass die Frau von ihm sagt, mach doch Schluss mit Gott und stirb. Ermutigend. Als ich das gelesen habe, bin ich zu meiner Frau hingegangen und gesagt, Schatz, solche Konversationen wollen wir nicht haben. Und Hiob sagte dann nur, was du sagst, ist gottlos und dumm. Das Gute haben wir von Gott angenommen. Sollten wir da nicht auch das Unheil annehmen? Das ist erstmal richtig schwierig. So. Das Gute und sollten wir nicht dann auch das Unheil annehmen? Und dann geht dieses Ringen los. Dann geht es in diese tiefe Phase hinein, wo Hiob Fragen stellt. Und 40 Kapitel weiter lesen wir das Folgende. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. So, was da passiert ist in diesen 40 Kapiteln, das möchte ich euch mal geben. Das möchte ich jetzt gar nicht groß auseinanderlegen, aber ich möchte euch mal diese Kontroverse geben, dieses krasse Leid und dieses stirb doch einfach. Und dann 40 Kapitel weiter muss irgendetwas mit Hiob passiert sein, muss irgendwie etwas entstanden sein, dass er sagt, und das mit Gewissheit, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich in meinen eigenen Augen gesehen. Spannend, nicht? Ohne Glauben an einen guten Gott, ohne Glauben an einen Gott, sind wir auch ganz rasch in so einem Verhältnis drinne, wo jeder Versicherungsmakler sagt, ja, da möchte ich euch haben. Und der fragt dann durch, was ist, wenn Sie über die Straße laufen und Sie alles verlieren nächsten Tag? Sind Sie versichert? Haben Sie eine Lebensversicherung? Hinterbleiben die Kinder einfach so oder Ihre Frau? Was denken Sie? Was haben Sie für Kosten jeden Monat? 1200, die Rate vom Haus? Das muss gedeckt sein. Und man kann in so eine Angst reinkommen, in so einen Tunnelblick, wo man mit solchen anonymen Gefahren den ganzen Tag auseinandergeht. Oh, was ist, wenn eine Naturkatastrophe kommt? Ist mein Haus hoch genug, dass kein Wasser das erreicht? Was ist, wenn plötzlich ein schwerer Unfall passiert? Haben wir eine Einwirkung darauf? Nein. Falscher Ort, falsche Zeit. Sachen passieren. Oder was ist, wenn plötzlich die Finanzkrise kommt und du aufs falsche Pferd gesetzt hast und deine ganzen Ersparnisse weg sind? Das sind alles so Sachen, die kannst du, die kann ich nicht kontrollieren. Aber was passieren kann, ist, dass wir in so einen Tunnel hineinkommen, wo wir komplett verunsichert rumlaufen und denken, Versicherung. Aber irgendwann mal kommt auch eine Versicherung nicht mehr nach. Denn deine Versicherung kann keine liebenden Menschen ersetzen. Deine Versicherung kann nur ansatzweise irgendwie dir vielleicht das Gefühl geben, dass du irgendwie versichert bist. Aber in Wirklichkeit ist das ein gutes Geschäft. Aber ich möchte noch einen draufsetzen. Die größte Gefahr ist nicht anonym, sondern es liegt im Missbrauch der Willensfreiheit großer und kleiner Machthaber. So, jetzt wird's spannend. Die größte Gefahr ist nicht anonym, sondern es liegt im Missbrauch der Willensfreiheit großer und kleiner Machthaber. Terroristen, Tyrannen, Kriegsverbrecher, Despoten und Diktatoren sind gefährlicher als Wölfe, da sie die Willensfreiheit des Menschen für ihre bösen Ziele missbrauchen. Hier wird die Willensfreiheit des Menschen missbraucht. Und eins ist darin wichtig, der Mensch hat den freien Willen. Und wir können uns glücklich schätzen, dass wir in so einem Staat sind, wo das anerkannt wird. Aber wir, am Ende des Tages, auch wenn es ein Staat verbindet, du hast den freien Willen. Und ich möchte nachher noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, auf diesen freien Willen. Ich möchte jetzt aber so ein bisschen erstmal diesen anderen Weg noch gehen, zwar folgenden. Gott hat uns diesen freien Willen gegeben. Und warum sollte Gott immer gleich einschreiten, wenn ein Mensch diese Willensfreiheit missbraucht? Gott lässt es zu, dass wir selber die schrecklichen Konsequenzen von Macht und Willensmissbrauch kennenlernen und durchgehen. Also das größte Problem, was wir eigentlich uns heutzutage stellen müssen, als auch als Gesellschaft, ist, dass die Willensfreiheit missbraucht wird. Die Willensfreiheit wird missbraucht. Da wird knallhart oben drüber gegangen. Da spielt das keine Rolle, welchem Willen, sondern unser Wille wird gebraucht. Das können wir sehen in unzähligen Beispielen. Aber das Schlimme ist halt, dass seit es Menschen gibt, missbrauchen wir unsere Willensfreiheit für unsere Zwecke. Ja, das können wir in der Bibel lesen. Hass, Streit, Krieg, Not, Tod und ewige Trennung von Gott sind die traurigen Folgen davon. Die Terroranschläge am 11. September waren das Werk von Menschen. Und lang ist wahrscheinlich auch die Liste jener Dinge, die das Werk von Menschen sind und für die wir nicht Gott anklagen können. Also menschengemachte Sachen, menschengemachte Tragödien. Die weltweite, habe ich ja schon gesagt, weltweite Finanzkrise, welchen ihren Ursprung in Spekulation und Gewinnsucht hatte, waren der Ursprung und waren das Werk des Menschen. Die ungerechte Verteilung lebensnotwendiger Güter, die Nahrung wie Trinkwasser und medizinische Versorgung auf dieser Welt, Werk des Menschen. Scheidung, die Probleme rund um Alkohol und andere Suchtmittel, Werk des Menschen. Der Missbrauch von Kindern, Werk des Menschen. Häusliche Gewalt, Werk des Menschen. Jede Art von Korruption, Klimaerwärmung und jede Form der Umweltzerstörung, Werk des Menschen. Und ein Werk des Menschen ist es, Kriege. Und jetzt kommen wir zu so einem ganz kleinen Wendepunkt. Ich möchte so ein kleines Mini-Fazit ziehen für heute. Statt dass wir Menschen unsere Schuld und Mitschuld eingestehen, klagen wir Gott an. Ja. Und eigentlich nichts anderes, was wir tun, ist, dass wir Gott auf so einen Richterstuhl zerren und merken eigentlich gar nicht, dass unsere eigene Schuld zerstörerisch ist. Dass unsere eigene Schuld Konsequenzen hat und dass es auch manche andere Menschen ins Unglück oder gar in den Tod stürzen wird. Und jetzt möchte ich das auch nochmal statistisch untergraben, unterzeichnen, unterlegen. Das ist das richtige Wort. Danke, Schatz. Also, blick mal auf die statistischen Zahlen. Der Todesfälle im 20. Jahrhundert zeigt sich folgendes Bild. Kriege und Terrorismus forderten weit über 300 Millionen Todesopfer durch Gewalt von Menschen. Die Zahl der Menschen, die gestorben sind aufgrund der Naturkatastrophen, sind dadurch weitaus kleiner. Also worauf ich hinaus möchte ist, viele Dinge sind auch wirklich menschengemacht. Viele Dinge sind Missbrauch von eigenem Willen, von einem freien Willen. Und jetzt die Frage, warum sind wir Menschen immer wieder ganz schnell bereit, Gott anzuklagen? Wo warst du? Warum lässt du das zu? Und warum sind wir gleichzeitig so blind und gleichgültig gegenüber unseren eigenen Vergehen? Über unsere eigene Sache, die wir falsch gemacht haben. Und die Bibel ist hier sehr konsequent dazu. In Römer 6,23 heißt es, die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Und wisst ihr, wenn wir Menschen nicht auf dieser Erde den Missbrauch unserer Willensfreiheit bekennen und nicht zu Gott umkehren, werden wir auch in Ewigkeit von Gott getrennt sein. Und dieser schreckliche Zustand der ewigen Trennung von Gott wird Hölle genannt. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz, es geht ganz schwer runter. Denn der einzige Preis, der hier gezahlt werden muss, ist der Tod. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Dieses Wochenende habe ich mich echt mit dem Tod befasst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich aber an Tod denke, ein Charaktermerkmal vom Tod ist dieses Endgültige. Ich weiß nicht, wie es euch geht, als wenn man kommt ja immer wieder, ob wir wollen oder nicht, an das Grab lebender Menschen und du stehst da und es ist endgültig. Und du musst erstmal diese, Pille, wenn es frisch passiert ist, erstmal runterschlucken und verstehen, es gibt kein Zurück, es gibt keine Firma, die das wieder heil machen kann, es gibt keine Versicherung, die es heil macht. Der Tod hat diesen hässlichen Stachel der Endgültigkeit, des Unwiderrufbaren, dem wir uns allen stellen müssen. Und dann kommt Gottes Liebe rein, der natürlich sagt, das geht gar nicht. Schaut diese Endgültigkeit rein und denkt sich, was, ich getrennt von dir, endgültig? Und ist ein Zustand, den Gott in seiner Art nicht akzeptieren möchte. Und er sucht nach Lösungen und sieht, okay, es muss ein Preis bezahlt werden. Und was macht er? Er schickt seinen Sohn, der diesen Preis bezahlt. Und da möchte ich mit euch mal reingehen. Ja, Gott hat den Menschen geschaffen nach seinem persönlichen Ebenbild. Und deshalb gab auch Gott dir den freien Willen, damit diese Beziehung, die du haben kannst mit Gott oder auch nicht, aus seinem freien Willen entstehen kann, mit deinem Ja oder mit deinem Nein. Das ist so ein Merkmal. Aber der Mensch missbrauchte diese und dadurch gab es diese ewige Trennung, könnt ihr euch erinnern? Doch Gott liebte die Menschen so sehr, dass er Jesus sandte. Und Jesus nahm das Todesurteil, welches wir verdient hätten, freiwillig. Auch hier eine freie Wahl dazu und hat das getan. Also, wir halten eine neue Chance, ein Ja oder ein Nein auszusprechen. Und ich möchte mit euch 700 Jahre vor Christus in die Zeitreise zurückgehen, möchte euch mal was vorlesen. Und zwar Jesaja 53, Vers 5. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und die Frage ist nicht, kann ich nicht von mir selbst aus meinem freien Willen entscheiden, zu Gott zu kommen? Die Antwort ist nein. Das ist so, geht nicht. Warum nicht? Weil du musstest den Preis bezahlen, Tod. Aber Tod bedeutet ja für dich wiederum Sense, aus der Maus. Also geht nicht. Einbahnstraße. Was passiert? Jesus hat die Liebe und sagt dir einfach, du kannst meine Liebe annehmen, du kannst Vergebung annehmen. Und damit hast du durch Jesus die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Was uns dennoch nichts eine Antwort gibt, warum lässt Gott das zu? Und ich stehe manchmal in meinem Leben, wenn Dinge passieren und wenn bestimmte Schicksalsschläge passieren, und geht in die Bibel und sagt, wo steht das, dass Gott das so richtig findet? Wo steht das? Warum passieren solche privaten Schicksalsschläge? Warum passiert das? Und ich persönlich finde keine Antworten in der Bibel. Und ich denke mir so, okay, warum nicht? Und eine Antwort, die ich euch heute auch morgen mitgeben möchte, darauf ist, der Dienst Jesu, das Kommen Jesu auf diese Erde, hat sich darauf konzentriert, uns den schlimmsten Schicksalsschlag eine Antwort zu geben. Er hat das gesamte Paket zusammengebündelt. Der Dienst Jesus konzentriert sich auf den schlimmsten Schicksalsschlag, und zwar die endgültige, unwiderrufbare Trennung von Gott. Jesus guckt darüber hinaus und sagt, der schlimmste Schicksalsschlag, den uns Menschen begegnen können, wo wir fragen können, warum lässt Gott das zu, begegnet er. Und das finde ich richtig, richtig gut. Denn ihr wisst ja, es ist nur eine kurze Zeit, in der wir leiden müssen, bis Gott kommt. Und ich finde es so spannend, weil ganz oft, wenn man Angehörige hat, wo eine Trennung stattgefunden hat, wo jemand gestorben ist, wo dieses Unwiderrufbare ist. Und Hannah und ich hatten selber bei uns in der Familie so eine Situation gehabt, wo der Tod eine Trennung hineingebracht haben, wo wir gedacht haben, dieses Kind hatte noch nicht mal die Chance gehabt, irgendwie atmen zu können, irgendwie die Augen zu öffnen. Und dann stehst du da und du denkst dir, warum lässt Gott das zu? Und in der Bibel denke ich mir manchmal, ich weiß nicht, wir Christen sind doch keine emotionalen Maschinen, wir sind doch Menschen irgendwo. Und Jesus, ich möchte diese Begegnung haben, nicht dieses, ja, Gott liebt dich und weiter geht's. Nein, ich möchte, dass Jesus neben mir stehen bleibt, in diese Trauer hineingeht. Und das durften wir erleben. Jesus blieb stehen und Jesus bleibt in deiner Not stehen. Er ist nicht emotional kalt und sagt, ich habe den Tod überwunden und du kannst weitergehen und eines Tages ist es so groß. Nein, Jesus selbst war in dieser Situation drinne und hat in diesen Abgrund, in diesen Tod hineingeschaut, in diese Endgültigkeit und hat dort gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus selbst stand in dieser Situation, da wo wir Menschen hingehen. Und Jesus selbst hat hineingeschaut in dieses Endgültige, in diesen Tod hinein und hat selbst gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann lesen wir aber, dass Jesus ausruft, es ist vollbracht, Vater, in deine Hände gebe ich dir meinen Geist. Puh, der Vorhang fällt. Ab hier, völlig okay, Tod hat gewonnen. Jesus ist tot. Und all das würde keinen Sinn machen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Und deshalb kann Jesus mir in meiner Not begegnen, in dieser Endgültigkeit, wenn ich mit Tod konfrontiert bin und mir eine Hand nehmen, einen Augenblick verweilen kann, mit mir trauert, mit mir rumschreit, mit mir fleht und Gott anklagt und kann dann sagen, so, und hier bleiben wir nicht stehen. Auch wenn das vielleicht Wochen dauert, Monate dauert oder vielleicht auch Jahre. Jesus bleibt da stehen und er kommt auch immer wieder daran zurück und trauert mit mir. Aber er sagt, ich habe diesen Tod überwunden. Ich darf dir deshalb Hoffnung geben. Ich darf dir deshalb sagen, ich führe dich da raus. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, würde er mit mir vielleicht da stehen und sagen, ja, da waren wir auch schon mal. Aber Jesus geht weiter. Und deswegen haben wir die Hoffnung, aus freiem Willen zu entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Darf Jesus mich in dieser Liebe begegnen? Darf ich das? Will ich das? Ja oder nein? Und wisst ihr, Jesus hat durch diese Auferstehung dem Tod dieses hässliche, diesen hässlichen, fiesen Stachel gezogen, hat damit dem Tod eigentlich das, was ihn so ausgemacht hat, gesagt, in die Tonne getreten und gesagt, Tod, du bist nicht endgültig. Tod, du bist nicht das Letzte. Ja, dem Tod werden wir begegnen, aber dem Charaktertod wurde die Endgültigkeit genommen und die Hoffnung wurde oben drüber gesetzt. Die Krönung kommt, die Hoffnung, dass wir mit Gott vereint sein. Und darum kämpft Gott, darum kam Jesus auf die Erde, weil er gesagt hat, ich will diese Beziehung haben mit dir. Du darfst frei wählen. Und Jesus hat gesagt, weil ich lebe, werdet ihr leben. Und wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Jesus hat das, dem Tod den Stachel gezogen und die Endgültigkeit genommen. Und ja, ich bin immer noch sehr penetrant darin, und zu Gott zu fragen, warum? Warum mussten die und die Sachen passieren? Und einer, den ich sehr beneide, Johannes, dürfte schon diesen Blick in die Zukunft haben. Denn eines Tages wird Gott mit dir vereint sein und dir alle Fragen beantworten. Denn in der Bibel heißt es auch, dass er deine Tränen abwischt, dass er mit dir da durchgeht. Und dann wirst du auf seinem Schoß sitzen und sagen, sag mal Gott, warum musste das sein? Und die Antworten, die du jetzt vielleicht suchst, die du vielleicht auch angefangen hast im Glauben zu suchen und vielleicht denkst, ja, vielleicht ist die Bibel eine Alternative dazu. Und du sagst, aber die Bibel hat auch keine Antworten darauf. Ja, die Antwort hat er, weil Jesus dafür gekommen ist, uns unserem schlimmsten Schicksal, dass wir dem entgehen können, dem Tod. Und dann kommt der Tag, an dem du auf den Schoß von Gott sitzen wirst und ihn fragen kannst und er wird dir antworten. Und Johannes erzählt, Gott wird alle Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Die Frage, warum lässt Gott das zu, führt uns eigentlich weiter. Wie gebrauche ich meine Willensfreiheit? Und wie möchte ich eigentlich meine Ewigkeit haben? Was passiert denn über den Tod hinaus mit meinem Leben? Du kannst es selber entscheiden. Gott ist mit seiner grenzenlosen Liebe bereit, uns unsere Sünden für immer zu vergeben und in das tiefe Meer raus zu versenken. Die einzige Grenze, die er dabei bei dir sieht und die er niemals übergehen wird, indem er Gentleman ist, ist dein eigener Wille. Gott wird niemals deinen eigenen Willen irgendwie drüber gehen, sondern er wird dir sagen, darf ich nicht? Am nächsten Tag kommt er wieder, darf ich nicht? Und du darfst frei wählen, ob er darf oder nicht. Deswegen ist es heute Morgen die Überlegung wichtig. Wollen wir die Beziehung mit Gott? Wollen wir uns mit seiner Liebe öffnen? Und für die alten Hasen unter uns habe ich eine andere Frage für euch mitgebracht, wo wir heute ins Gebet gehen können. Ist dir Jesus in deinem Leid schon begegnet? Brauchst du eine Begegnung in deinem Leid? Brauchst du nochmal eine väterliche Umarmung darin? Brauchst du eine Veränderung? Vielleicht stehst du so wie im Regen da und denkst, warum lässt Gott das zu? Und du verstehst die Welt nicht. Möchte ich dir einfach zurufen, es gibt einen Vater, der dir entgegenlaufen möchte, der dich festhalten möchte, wenn du trauerst, der dich da durchzieht. Diese zwei Sachen gibt es. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch ein kleines Zeugnis erzählen. Ich habe es vorher in der Predigt schon ganz kurz angedeutet gehabt, dass wir, Hanna und ich, in unserer Familie diesen tragischen Verlust hatten, dass wir in der Verwandtschaft, halt in der ganz nahen Verwandtschaft, Hannas Bruder, dass ein Kind ja, leider es nicht geschafft hat, auf die Welt zu kommen und ist verstorben. Und zwar wirklich kurz bevor es auf die Geburt gekommen ist. Wir alle haben gedacht, jetzt geht's los. Und dann kam natürlich die Nachricht und umso schlimmer war es. Und das knallt rein. Und auch die Eltern waren erstmal mit Gott und dann ging das weit auseinander. Dann kam sogar Scheidung auf den Tisch, dann kam das und wir dachten, ach, die Ehe ist verloren. Und tatsächlich, statistisch gesehen, wenn ein Baby verloren geht, jede zweite Ehe geht auseinander. Und zwar nicht nur bei Christen, sondern auch bei Christen. Das ist eine schwere Pille. Und wir waren weiter am Beten und hatten dann hin und her und hatten dann erstmal die Frau gehabt bei uns, dann hatten wir den Mann gehabt und haben gehofft, Mensch, ja, es ist so schwer. Und wir durften so ein Stückchen weiß ein bisschen sie mitbegleiten. So. Und wir, ja, es ging komplett auseinander. Und dann ist natürlich die Frage, warum lässt Gott das zu? Und nach langem Hin und Her durften wir erst dann, glaube ich, vor einem Monat oder so, erfahren, dass sie wieder zusammengekommen sind. Und die haben uns ein Bild geschickt und haben uns geschrieben, hey, we are we again. Also wir sind wir wieder zusammen. Also wir sind wieder wir. So. Und natürlich haben wir uns gefreut, aber ich glaube einfach, dass das einfach auch ein Stück weit nur möglich ist, in dieser Not, in diesem Schmerz, was einfach Gott machen kann. Darin. Und ein Stück weit sind wir noch in dieser Welt und uns werden, ob wir wollen oder nicht, uns genau diesen Sachen begegnen. Wenn es heute nicht ist, dann vielleicht morgen. Aber eines Tages werden wir genau da stehen. Eines Tages werden wir Abschied nehmen müssen und eines Tages werden Menschen von uns Abschied nehmen müssen. Und deswegen geht es um Gottes Botschaft. Sind wir dafür bereit? Haben wir Klarheit darüber? Haben wir uns richtig positioniert? Und deshalb fand ich eigentlich total genial, weil ich gestern in der Vorbereitung auch nochmal daran gedacht habe, an das Lied, und das haben wir heute sogar tatsächlich gesungen, ohne abzusprechen. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Und das ist ein starkes Statement. Und das heißt sogar in dem Vers, selbst wenn ich im Dunkeln stehe, gilt das für mich. Und selbst in dieser Endgültigkeit, wo wir Abschied nehmen, wo Tragödien passieren, gilt das für dich. Gott liebt dich, Gott hat alles für dich gegeben und möchte mit dir gemeinsam da durchgehen. Und dazu dürfen wir jetzt Amen sagen. Ich möchte euch bitten, dass wir aufstehen. Und ich möchte noch ein Gebet sprechen und ich möchte dich noch einmal einfach im Gebet nochmal mitnehmen und dich einfach nochmal ein Stück weit mittragen. Wenn du in so einer Situation stehst, wo du konfrontiert damit bist, möchte ich einfach für dich beten, möchte dafür beten, dass Gott dir begegnet darin, dass er dir Trost schenkt. Oder wenn du da stehst und sagst, Mensch, ich habe meine Entscheidung noch nicht getroffen, noch ist eigentlich diese Endgültigkeit da in meinem Leben und ich weiß nicht, wie ich hier entrinnen kann, kann ich dir nur zurufen, es ist Jesus, der dir die Hand gibt, es ist Jesus, der dich ausruft und dir einfach sagt, hey, du kannst meine Hand nehmen. Es ist ein Geschenk. Und die Liebe darf dann, und du kannst dich entscheiden, diese Liebe anzunehmen. Herr Jesus, Herr, ich danke dir einfach heute Morgen, Herr, dass selbst im Leid ich singen darf, dir gehört mein Lob, Herr. Und das kann ich nicht aus menschlicher Kraft, sondern es nur durch dich, Vater im Himmel, Herr. Und selbst wenn meine Füße weich werden auf meinem Glaubensweg, wo ich Sachen konfrontiert bin, Herr, die ich menschlich nicht packe, weil sie so groß sind, weil sie so überwältigend sind, Vater, Herr, dann darf ich sicher sein, dass du meine Hand nimmst und du mich trägst, Herr, und du mir dadurch hilfst, Herr. Ich danke dir dafür, dass du an allen Menschen die gleiche Botschaft hinausgesendet hast, dass wir deine Liebe aus einem freien Willen annehmen dürfen, dass wir uns entscheiden dürfen für dich, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, für diejenigen, die heute hier sind, die noch nicht diese Entscheidung gemacht haben, Herr, dass du sie heute Morgen packst, Herr, dass du sie schüttelst, Herr, und dass sie in die Woche gehen und darüber nachdenken, Herr, und dass du sie nie loslässt, Herr. Ich danke dir dafür, dass du so ein Gentleman bist, Herr, der uns so liebt, Herr. Und für all diejenigen, die in diesen Tragödien, Herr, sich wiederfinden, Herr, in diesen Aufzählungen, weil sie sagen, ja, das ist mir passiert und das ist mir passiert, Herr. Vater, es ist nicht immer leicht, dann von Hoffnung zu reden, dann von Freude zu reden, dann davon zu reden und es begründen zu können, warum das und das passiert, Herr. Und ich weiß, dass es auch dein Herz schmerzt, Vater im Himmel, Herr, dass solche Sachen passieren, Herr. Aber ich möchte dich bitten, dass du uns begegnest in diesem Leid und dass du uns vorbereitest dafür, Jesus, Herr. Dass unsere Herzen, auch wenn Wirbelstürme kommen, immer sich an dir festhalten dürfen, Herr. Und dafür möchte ich dir heute Morgen danken, Herr. In deinem Namen, Herr. Amen. Amen.